Und ich habe, weil wahrscheinlich nicht jeder mich kennt, ganz kurz die Familie vorn dran. Bin glücklich verheiratet, habe eine ganz tolle Frau und wir haben vom Herrn 4 Kinder geschenkt bekommen und inzwischen auch schon 2 Schwiegerkinder dazu. Und naja, wer noch Fragen hat, der darf das gerne hinterher auch mir stellen. Die Zeit ist knapp, deswegen schon auch, ja, mach's das schon für die Vorstellung. Ich darf seit 2013 Mitarbeiter im Missionswerk Friedensbote sein, als Missionar und Evangelist, und ihr wisst das auch, aber für die, die mich eben noch nicht kennen, ich habe die aktuellen Missionsnachrichten mit dabei, die 2 monatlich erscheinen und wo unseren Bericht darstellen, was wir als Missionswerk tun durften, was wir auch vorhaben. Die liegen aus, auch schon vom letzten Mal her, sind aber noch aktuell und ihr dürft die gern mitnehmen auf dem kleinen runden Tisch beim Ausgang rechts. Und da liegen auch noch die Kalender. Wer also einen Kalender benötigt oder sagt, ich habe einen Platz, wo einer hingehangen werden kann für das nächste Jahr, dieser Kalender, der kann dann doppelt verwendet werden, indem die Bilder ausgeschnitten werden können und dann kann man das als Postkarte auch noch verwenden und dann muss man das gar nicht so viel Papier entsorgen. So, mag reichen. Das Thema für heute Morgen, und darauf habe ich mich sehr gefreut, heißt: Was tat Jesus und was tust du? Ich danke ganz herzlich. Ich habe gestern schon viel reden müssen und da tut das gut. Wir haben in der Schriftlesung am Anfang schon gehört, was der Jesus getan hat, dieser Abschnitt aus dem Propheten Jesaja. Und der Jesus hat sich ganz investiert. Es heißt in einem Lied: Gott, der uns nicht nötig hätte, will doch ohne uns nicht sein. Und das ist ein ganz tolles Geheimnis, was man mit dem Verstand nicht erfassen kann, was man höchstens mit dem Glauben begreifen kann. Gott in der Dreieinheit, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, die sind allgenügsam. Man kann ja Gottes Eigenschaften immer mit so einem All dann entsprechend von dran auch aufzählen, allwissend, allgegenwärtig und allmächtig und noch etliches hinten dran. Und es gehört auch dazu, allgegenwärtig und allgenügsam. Gott braucht niemand dazu. Und Gott von Ewigkeit her, das kann man sich auch nicht vorstellen. Ich sage mal so ganz menschlich, Gott ging es schon immer gut. Gott hat nicht irgendwo einen Verlust verspürt, ich brauche noch jemand dazu zu einem vollkommenen Glück. Es ist einfach eine Entscheidung Gottes gewesen, ich mache das Weltall, die Erde, Menschen darauf und ich wünsche mir Menschen, ich wünsche mir Gegenüber, die mich anbeten. Warum Gott das Ewigkeiten her nicht gemacht hat und dann aber diese Entscheidung getroffen hat, das entzieht sich einfach unserem Verstand. Aber irgendwann hat eben Gott begonnen, die Menschengeschichte begann und wir dürfen solche sein, die Gott anbeten. Und Gott hat den Weg in Jesus Christus frei gemacht, dass wir als gefallene Sünder Gott nahen dürfen. Das ist unbeschreiblich und ich möchte dann auch gleich noch eine Schriftlesung dazu setzen, auch für heute Vormittag. Das tat der Jesus. Er hat sich entäußert, ist als Gott, als Sohn Gottes auf diese Erde gekommen, wurde Mensch, um uns Rettung und Heil zu ermöglichen. Nun heißt es hier in dieser Überschrift: Was tust du? Nun, die Bibelkenner unter uns, die wissen zum Beispiel aus dem Epheserbrief, da heißt es, dass wir zu unserer Errettung nichts beitragen können. Es ist Gottes Geschenk, allein Gottes Geschenk. Ich lese uns mal diesen einen Vers aus dem Epheserbrief, Kapitel 2. Durch Gnade seid ihr errettet, aus Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es oder Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also es ist zu unserer Errettung keine Arbeit, kein Werk von uns nötig und auch nicht möglich. Wir können zu unserer Errettung nichts beitragen. Und wenn es nun hier hinten dran heißt, was tust du? dann ist zunächst erstmal von theologischer Seite her die eindeutige Antwort, nein, da gibt's nichts zu tun. Das ist schon alles getan. Ja, vor 14 Tagen etwa hatte ich ein seelsorgerliches Gespräch mit einem jungen Mann und ich habe zu dem gesagt, dass was den christlichen Glauben von allen anderen Religionen unterscheidet, das lässt sich in einem Wort zusammenfassen, nämlich getan. Ich glaube, ich habe das hier auch schon mal erzählt, dass in allen Religionen es immer heißt, du musst tun und trotzdem gibt es in keiner Religion das Versprechen von der Gottheit, du kommst in den Himmel, wenn du das und das getan hast. Das ist, bleibt immer vage und mit vielen Fragezeichen versehen. Im christlichen Glauben und von der Schrift her, von der Bibel her, heißt es getan. Der Herr Jesus, er hat alles schon für uns getan. Und so ist zunächst erstmal dieser Nachsatz, was tust du, theologisch falsch, weil wir können nicht zu unserer Rettung irgendwas beitragen. Aber trotzdem hat dieser Satz seine Berechtigung und ist wie auch eine Münze, eine Geldmünze zwei Seiten hat, so hat auch unsere Errettung noch eine zweite Seite. Wenn wir errettet sind, dann soll das in unserem Leben zu sehen sein. Und dann ist auch die Frage, was, wenn nicht? Und auch dazu einen Vers aus dem Jakobusbrief. Da schreibt er, und man darf wirklich sagen, Apostel Jakobus, Jakobus, der Halbbruder des Herrn Jesus, er hatte damals in Jerusalem die Position, die Stellung und auch die Wertschätzung eines Apostels. Und er schreibt, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Und diese Formulierung, die hier Jakobus verwendet, die verlangt ein Nein. Das ist, wenn man das grammatikalisch auseinander nimmt, das ist eine rhetorische Frage. Da steckt die Antwort in der Frage schon drin, beziehungsweise wird die Antwort zwingend erwartet. Die kann man sich nicht raussuchen. Also wenn Jakobus fragt, kann der Glaube ihn retten, der Glaube, der keine Werke hat? Und die Antwort ist Nein. Und so ist auch dieser Nachsatz, was tust du, elementar für uns. Und ich versuche das praktisch zu skizzieren. Wenn jemand für sich sagt, ja, ich glaube an den Herrn Jesus. Ja, ich glaube, wie wir das auch vorhin in dem Glaubensbekenntnis alle hoffentlich aus dem Herzen mit aufgesagt haben. Ich glaube daran, dass es Gott gibt. Ich glaube daran, dass es Jesus Christus gibt. Der Heilige Geist, der ist auch Gott. Und er wirkt in den Menschen und erwartet, dass wir Menschen eine Entscheidung für Gott treffen, dass wir Buße tun, Sündenvergebung, um Sündenvergebung bitten und diese dann auch annehmen. Ich glaube das alles. Aber so jemand lebt genauso wie der Nachbar rechts und der Nachbar links und wie der Arbeitskollege X und wie die Arbeitskollegin Y, dann ist einfach die praktische Tatsache, nein, da wird Gott die Himmelstüre verschließen. Da wird man nicht hineinkommen können. Ich habe diesen jungen Mann, um auf dieses Beispiel zurückzukommen, gesagt, wir stellen uns mal vor, Gott steht vor der Himmelstüre, du kommst dorthin und Gott fragt dich, warum soll ich dich hineinlassen? Das ist fiktiv, das wird so nicht sein. Wir können uns das nicht vorstellen, wie das mal vor dem Thron der Gnade sein wird, beziehungsweise auch vor dem weißen Thron Offenbarung am Ende des Buches der Offenbarung. Aber wir stellen uns mal so kurz vor. Gott steht an der Eingangstüre vom Himmel und fragt, warum soll ich dich hineinlassen? Und wer dann überlegt für sich, ja, ich habe doch nicht schlecht gelebt, ich habe niemanden umgebracht, meine Ehe hat soweit funktioniert und ich habe nicht betrogen, gestohlen, gelogen und irgendwas. Nein, das reicht nicht, der wird nicht hineinkommen. Und wer dann vielleicht noch überlegt, ja, ich habe in meinem Leben doch mehr Gutes getan als Falsches und ich habe doch auch geglaubt, dass es Gott gibt. Nein, das reicht alles nicht, da wird die Türe zubleiben. Es gibt nur einen einzigen richtigen Satz. Und das ist total schwarz-weiß, da gibt es keine Grauzone zwischendrin. Der einzige Satz, der Gott die Türe öffnen lässt, ist, dass man sagt, ich bin ein Kind Gottes. In dem Herrn Jesus Christus habe ich Vergebung meiner Sünde. Meine Sünde ist abgewaschen. Ich habe das für mich persönlich in Anspruch genommen. Ich bin dein Kind. Das ist der entscheidende Satz. und ich habe eben diese Beziehung zu Gott, dann wird Gott auch hinein lassen. Und so gehört das eben beides zusammen. Der Jesus, er hat das Entscheidende getan. Aber wenn mein Leben als Christ nicht genau das widerspiegelt, dann ist mein Glaube wertlos, dann ist es nicht der richtige Glaube. Und so gehört beides zusammen. Wir können zu unserer Errettung nichts beitragen. Jesus tat das. Aber andererseits, wenn das nicht zu sehen ist, dann ist das nur ein Lippenbekenntnis gewesen, dann wird mir das die Himmelstür nicht öffnen. Das ist die Gliederung, die uns heute Morgen beschäftigen soll. Und den ersten einleitenden Punkt, den haben wir schon jetzt abgehakt. Und ich möchte uns jetzt im zweiten Teil, was tat der Herr, noch einmal an die Kreuzigungsgeschichte erinnern. Und wenn ihr mögt, dürft ihr das mitlesen. Ich lese aus dem Johannesevangelium, den 19. Kapitel, einige Passagen. Ist ein längerer Text, aber es soll uns so vor Augen halten. Was hat denn der Jesus getan? Und ich wünsche uns ganz sehr, dass das Kreuzesgeschehen, was ich jetzt lesen darf, uns auch in unserem Inneren trifft, beschäftigt, dass uns das wertvoll wird. Dann nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Ich füge mal ein, das haben viele verurteilte Verbrecher schon nicht überlebt. Diese Geißelung war so furchtbar, dass schon viele daran gestorben sind. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurgewand um und sie kamen zu ihm und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen: Siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand, und er spricht zu ihnen: Siehe, der Mensch. Als nun die hohen Priester und die Diener ihn sahen, schrien sie und sagten: Kreuzige, kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr, und er ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus: Woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir überliefert hat, größere Sünde. Daraufhin suchte Pilatus, ihn loszugeben. Die Juden aber schrien und sagten: Wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl an einen Ort, genannt Steinpflaster, hebräisch aber Gabbata. Es war aber Rüsttag, also Vorbereitungstag auf das Passa. Es war aber um die sechste Stunde, das ist mittags. Und er spricht zu den Juden: Siehe, euer König! Sie aber schrien: Weg, weg, kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König außer den Kaiser. Dann nun überlieferte er ihn an sie aus, dass er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Er selbst nun trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten, und zwei andere mit ihm auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben: Jesus, der Nazaräer, der König der Juden. Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten vier Teile, einem jeden Soldaten einen Teil und das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben an durchgewebt. Da sprachen sie zueinander: Lasst es uns nicht zerreißen, sondern darum losen, wessen es sein soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht: Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Die Soldaten nun haben dies getan. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand da nun ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Hyssop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Ich lese noch aus der Auferstehungsbegebenheit, weiteren Teil. Als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten Tag der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch! Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch! Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Bis hierher der Bibeltext. Ich wünsche uns das ganz sehr, dass uns das lebendig wird, dieses Geschehen am Kreuz. Der Jesus, er hat alles gut gemacht für uns. Er hat den Weg zum Vaterherzen Gottes frei gemacht. Wir brauchen keine Leistungen mehr erbringen, damit Gott uns irgendwie annehmen kann. Das ist alles schon geschehen. Ich möchte nun jetzt zum dritten Punkt kommen und uns die Geschichte von Domenico Feti erzählen. Diese Begebenheit ist sehr bekannt. Ich meine, dass wir die alle kennen, aber nicht die ganze Geschichte. Die meisten werden wohl nur den letzten Teil kennen, aber ich erzähle euch die ganze Geschichte. Domenico Feti, so ein paar technische Daten seht ihr von ihm hier, ein italienischer Maler. Und er bekam eines Tages von der Stadt Düsseldorf den Auftrag, für den Altar ein neues Bild zu malen. Domenico Feti war kein so berühmter Maler und so hat er sich über diesen Auftrag ganz besonders gefreut und hat sich auch daran gemacht, dieses Altarbild zu malen. Und Domenico Feti malt und es ist so sein Wunsch, die Leiden, die Schmerzen des Messias so in das Gesicht hineinzuzeichnen, damit jeder Betrachter dieses Bildes diesen Schmerz, das Leid des Gottessohnes so mitspürt, schon an dem Bild, an dem Gemalten erkennt. Und so malt er, ist mit dem Ergebnis unzufrieden, übermalt wieder und fängt wieder von vorn an und malt und irgendwie kommt er nicht so richtig vorwärts. Das geht schon wochenlang, dass er an dem Bild dran ist und das Ergebnis befriedigt ihn nicht. Nun, Maler oder künstlerische Menschen, die machen das manchmal, wenn die also erneut irgendwie von der Muse geküsst werden müssen, damit da irgendwie was Zündendes entsteht, dann gehen die irgendwo hin, lenken sich etwas ab. Und so macht es auch der Maler Domenico Feti. Er geht in den Wald, um auf andere Gedanken zu kommen, vielleicht irgendeine Idee zu bekommen, wie er seinen Wunsch gestalterisch auch umsetzen kann. Und während er dort durch den Wald geht, hört er in der Ferne Singen und auch ein fröhliches Mädchen schrumher springen. Also zunächst hört er das und er geht leise näher und dann sieht er ein Zigeunermädchen, was auf einer Waldlichtung tanzt und springt und vor sich singt. Und dieses Bild, das fesselt den Domenico Feti so sehr, dass er schnell sein Notizbuch hervornimmt und einen Bleistift und diese Szenerie, Lichtung und das Mädchen, was so fröhlich springt und singt, das sofort einfängt mit einigen Strichen mit seinem Bleistift. Nach einer Zeit bekommt das Mädchen mit, da ist jemand, der beobachtet mich, und so tritt Domenico Feti hervor und auf sie zu und sagt, er würde gern von ihr einige Bilder noch zusätzlich anfertigen und ob es möglich wäre, dass sie in sein Atelier kommt. Und sie bekommt auch einen kleinen Obolus dafür, dass sie so Modell steht, und sie vereinbaren das auch und das Mädchen ist einverstanden. Und so kommt dieses Mädchen einige Male in das Atelier und der Maler fertigt einige Bilder an, Zeichnungen und auch was in Öl. Und als das Mädchen das letzte Mal geplant in dieses Atelier kommt, da ist das Bild, dieses halb, dreiviertel fertige Bild der Kreuzigung nicht zugedeckt. Der Maler hatte es sonst verhängt, aber an diesem letzten Mal, da steht das Bild auf dieser Staffelei, und Pepita, so heißt das Mädchen, betrachtet das Bild. Und dann fragt sie den Maler, wer ist das? Warum muss der so leiden? Was hat er gemacht? Der Maler hat eigentlich keine Lust, diese Mädchen zu erklären, was denn da alles vor sich geht. Aber das Pepita drängelt und will das gerne wissen und hat da ein großes Interesse dran. Und mehr unwillig erzählt der Maler von der Kreuzigungsgeschichte und was dieser Gottessohn alles gelitten hat. Er erzählt das einfach so, wie er das selbst hunderte Male gehört hat, auch in der Messe und im Gottesdienst. Aber ohne, dass er innerlich dabei ist. Das berührt ihn einfach nicht. Ja, es ist geschehen, und der Maler verneint auch nicht, dass das jetzt ein Märchen wäre oder so. Aber es hat nichts mit seinem Leben zu tun. Das, was Jesus dort am Kreuz getan hat, hat mit ihm nicht viel zu tun. Trotzdem, dem Mädchen laufen die Tränen rechts und links runter. So ergriffen ist sie von dem, was Jesus Christus für und wegen der Sünde der Menschheit leiden muss. Und als sie so wieder zu Luft kommt, fragt sie den Maler, nicht wahr, ihr liebt ihn doch sehr. Ihr liebt ihn doch sehr. Und der Maler reflektiert sich und stellt fest, nein, ich liebe ihn nicht. Das Ganze hat mit mir nicht viel zu tun. Pepita ist schon lange gegangen, und in dem Herzen des Malers bohrt sich diese Frage fest hinein, nicht wahr, ihr liebt ihn doch sehr. Und der Maler, der weiß darauf keine Antwort, ja, warum ist das so, warum liebe ich ihn eigentlich nicht, warum hat das mit mir nichts zu tun? Diese Frage beschäftigt den Maler nicht nur an diesem Tag, sondern fortwährend. Immer nagt und bohrt diese Frage in seinem Inneren. Er kann kaum noch an etwas anderes denken. Und so ist es eines Sonntags morgens, dass er rastlos, ruhelos, ohne ein bestimmtes Ziel durch die Straßen der Stadt Düsseldorf läuft. Und mit einem Mal hört er in der Nähe das Singen von Gläubigen. Wir haben sich eine kleine Versammlung von Gläubigen irgendwo in einem Raum versteckt, und sie singen und beten dort. Und der Maler geht dort hinein und hört das erste Mal so für sich ganz persönlich und auch in sein Herz hinein, nicht nur mit den Ohren, sondern in sein Herz hinein, dass Jesus Christus persönlich für jeden Einzelnen am Kreuz gelitten hat und ist gestorben, um jeden einzelnen Menschen retten zu können. Nun liegt es nur noch daran, dieses Retten und diese Rettung von dem Herrn Jesus persönlich anzunehmen, als Geschenk in Anspruch zu nehmen, Buße zu tun, ein Leben statt ohne Gott zu leben, jetzt dann ein Leben mit Gott zu leben. Und dem Maler den trifft das tief ins Herz, diese frohe Botschaft der Errettung durch den Herrn Jesus. Und er nimmt den Herrn Jesus an als persönlichen Retter und Heiland. Und nun beschäftigt das Geschehen am Kreuz den Maler ganz anders als zuvor. Während eben er vorher versucht hat, einfach nur das unterzubringen, was ihm vom Verstand her wichtig war, irgendwie die Schmerzen in das Gesicht des Herrn Jesus hineinzuzeichnen, ist es ihm jetzt wichtig, die Güte, die Liebe in das Gesicht des Herrn Jesus hineinzumalen. Und entstanden ist dieses Bild, was wir hier vorn sehen. Der Maler übermalt also nochmal vollständig dieses Bild und malt das ganz anders. Jetzt von dem her, was er in seinem Herzen erfahren hat. Und unter dieses Bild schreibt er in lateinischen Buchstaben, ich erspare mir das, das so vorlesen zu wollen, das ist doch recht schwierig auszusprechen, aber in deutscher Übersetzung, ich habe dies für dich gelitten, was tust du in Wahrheit für mich? Und damit meint der Maler genau das, was ich auch am Anfang in meiner Überschrift versucht habe darzustellen. Es geht nicht um Werksgerechtigkeit, dass wir aus eigenem Können noch zur Erlösung etwas beitragen könnten oder müssten, sondern es ist gemeint, der Herr Jesus, er hat sich ganz in uns investiert. Und das ist ein Geschenk, das ist vollständig abgeschlossen. Aber aus Liebe und aus Dankbarkeit dürfen wir uns auch, weil wir errettet sind, uns auch in den Herrn Jesus investieren. Und wem das kein Herzensanliegen ist, sich in den Herrn Jesus zu investieren, der ist wahrscheinlich nicht errettet. Und das war dem Maler wichtig, das so auch darzustellen, diese beiden zusammengehängenden Komponenten. Der Jesus, er hat alles getan, aber er möchte uns auch als Werkzeuge gebrauchen. Nun, diese Geschichte geht weiter und ich nehme an, bis hierher wird das nur wenigen bekannt gewesen sein, aber es geht weiter. Der Maler, er schenkt der Stadt Düsseldorf dieses Gemälde, er verlangt kein Honorar dafür und die Stadt Düsseldorf ihrerseits hängt das nicht in der Kirche über den Altar, sondern es ist zunächst in Düsseldorf in der Pinakothek, dort in der Ausstellung und frei zugänglich dürfen alle Menschen dort das Bild sich betrachten in der Galerie. Und Domenico Feti, er stellt sich in jeder freien Zeit, die er hat, stellt er sich in einer Entfernung zu seinem Bild hin und betrachtet die Menschen, die an seinem Bild vorbeigehen bzw. das Bild anschauen. Und wenn er sieht, das sind Menschen, die gefesselt sind und das Bild betrachten, dann geht er so auf Menschen zu und sagt, was er empfunden hat dabei, als er das Bild gemalt hat und warum ihm das Kreuzesgeschehen so persönlich wichtig geworden ist. Erzählt von seiner Bekehrung. Domenico Feti steht oft dort und eines Tages, er steht wieder dabei, bei seinem Bild kommt ein Mädchen und betrachtet das Bild und weint. Und ihr könnt es euch vielleicht schon denken, es ist Pepita, die diese Galerie betrachtet und jetzt vor diesem neuen Bild steht. Und Domenico Feti erzählt ihr die Kreuzesgeschichte nochmal. Aber jetzt aus dem Erleben seines Herzens heraus und aus glaubendem Herzen heraus erzählt er die Kreuzesgeschichte. Und Pepita schenkt in der Galerie dort ihr Leben dem Herrn Jesus. Ungefähr 100 Jahre später steht noch jemand oder wieder jemand vor diesem Bild. Es ist Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, der Düsseldorf besucht hat. Allerdings wird an mancher Stelle diese Szenerie ein wenig übertrieben. Zinzendorf ist zu dieser Zeit schon lange wiedergeboren, ein Kind Gottes, und ist auf dem Glaubensweg schon unterwegs. Aber dieses Bild mit diesem Satz veranlasst ihn ganz neu, auch sein Leben dem Herrn Jesus neu nochmal zur Verfügung zu stellen und auch auf dem Weg der Nachfolge bewusst weiterzugehen. Er gründet später dieses Missionswerk Herrnhuter Brüdergemeine, und durch dieses Missionswerk und durch diese Aussendung von Missionaren aus diesem Missionswerk in die ganze Welt erfahren Tausende, Hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt von der rettenden Liebe des Herrn Jesus. Das Bild existiert heute noch. Man kann es in der alten Pinakothek in München betrachten. Und Tag für Tag gehen dort Menschen vorbei und werden hoffentlich von der Frage angesprochen: Das tat ich für dich, was tust du für mich? Ich möchte, dass uns das in dem letzten Teil auch ein wenig lebendig und auch bewusst wird für unser Leben. Wir wollen also eine Anwendung ziehen für unser Leben, und das auch ein bisschen wird es wieder theologisch. Auch vergleichen, was tat denn der Herr Jesus und was hat er uns damit erwirkt? Man kann das auch überschreiben mit dem Tausch am Kreuz. Der Herr Jesus hat ja unseren Platz dort am Kreuz eingenommen. Er starb für uns. Wir alle hätten dort am Kreuz für unsere eigene Schuld und Sünde sterben müssen. Der Jesus hat unseren Platz eingenommen. Und was hat uns denn der Herr Jesus damit alles für verschiedene Dinge geschenkt? Es sind insgesamt 7 Facetten. Das ist längst nicht vollständig, aber mag für heute Morgen dann zunächst auch reichen. Der Herr Jesus, er kam auf die Erde, und ihr seht diesen Gegensatz, der Jesus kam auf die Erde, damit wir den Himmel erben dürfen, damit wir in den Himmel kommen dürfen. Eine Bibelstelle dazu erscheinen dann fortlaufend unten, unterem Ende von der Präsentation. Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16 und 17, wahrscheinlich kennen das viele von uns auswendig. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Der Jesus, er kommt zu uns, damit wir zu Gott kommen dürfen, kommen können, wer das annimmt. Der Herr Jesus wurde von Gott bestraft, damit wir eben nicht bestraft werden müssten, damit wir Vergebung erhalten. Und diesen Bibeltext, den haben wir uns ja heute auch schon gelesen. Und ich bin so dankbar über diese wertvollen Bibelverse, die wir uns auch schon vor Augen halten durften. Aber trotzdem nochmal dieser kurze Vers oder diese wenigen Verse. Jesaja Kapitel 53, ich lese den zweiten Teil des Verses 5 und den Vers 10. Von Gott bestraft, darum geht es hier. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Damit geht es nicht nur um Heilung von Krankheiten, sondern eben um die Heilung von der Sündenschuld. Vers 10, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Gott bestraft seinen eingeborenen, geliebten Sohn, damit wir eben der gerechten Bestrafung Gottes entgehen können. Der Herr Jesus verwundet und geschlagen, damit wir geheilt werden. Zum Teil habe ich das schon anklingen lassen, die Verse 4 und 5, aus dem gleichen Kapitel noch dazu. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er war durchbohrt um unserer Sünden willen, zerschlagen um unserer Vergehen willen. Der Jesus stellvertretend an unserer Statt, von Gott selbst bestraft und zerschlagen. Wenn man sich das buchstäblich vor Augen hält, und man darf sich da auch mal kurzzeitig in die Situation hineinversetzen, auch wir sind ja viele zumindest von uns irdische Eltern, irdische Väter. Und wenn man ein Kind schlagen soll und auch noch so brutal, Das dreht einem das eigene Herz um. Das, Das kann man doch nicht übers Herz bringen. Gott musste das aber. Und an dem Kreuzesgeschehen, da werden zwei Dinge deutlich. Zum einen die Schwere unserer Schuld. Es war notwendig, weil du, weil ich, weil wir Sünder sind und so viel Böses auf uns geladen haben und wegen der Schuld einer ganzen Menschheit, von dem Sündenfall angefangen bis zum heutigen Tag. So schwer wiegt in Gottes Augen unsere Sünde. Und das Zweite, gleichzeitig sehen wir aber darin Gottes Liebe zu uns, die Schwere unserer Schuld und Gottes Liebe. Gott hält selbst den Rücken hin in Jesus Christus, bestraft Gott sich selbst wegen unserer Sünde. Gottes unaussprechlich und unbeschreibliche Liebe und unseren Verstand überschreitende Liebe wird im Kreuzesgeschehen deutlich. Es war von Anfang an, vor Grundlegung der Welt, war es klar und war Gottes Plan feststehend, dass das alles so geschehen würde. Und Gott hat uns Menschen trotzdem geschaffen, obwohl er wusste, was passieren würde, gehört zu Gottes Allwissenheit dazu. Wir Menschen, wir hätten ganz sicherlich das Experiment Menschheit weggelassen, wenn man von vornherein weiß, was für eine Katastrophe draus wird. Aber Gott macht's trotzdem. Seine souveräne Entscheidung, Menschen trotzdem zu machen, ihnen Entscheidungsmöglichkeit in das Sein, in das Wesen hineinzubauen und dann mit zuzusehen, dass Menschen sich gegen Gott entscheiden und damit die Sünde in die Welt hineinkommt und eben damit den ganzen Vorgang in Gang setzen zu müssen, dass Jesus Christus für die Sünde, für die Menschen stirbt. Und der Jesus macht das. Der Herr Jesus, er hat nicht nur die Sünde getragen, wenn wir uns das mal so irgendwie buchstäblich vor Augen halten, wie man eben eine Tasche trägt oder einen Rucksack trägt. Nein, der Jesus hat nicht nur die Sünde getragen, sondern er wurde buchstäblich zur Sünde gemacht, also personifiziert, zur Sünde erklärt. Und das ist auch so ein Paradoxum, was in unseren Kopf nicht hineingeht, in unseren Verstand nicht hineingeht, was man allerhöchstens im Glauben ein wenig begreifen kann. Der Herr Jesus personifiziert, zur Sünde erklärt. Er, der keine Sünde getan hat, der nicht mal weiß, wie sich das überhaupt anfühlt, Sünde zu tun, der wird zur Sünde erklärt. 2. Korinther 5, 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also nicht nur, dass wir jetzt in Gottes Augen gerecht gemacht wurden, das ist wahr, aber noch viel mehr ist wahr. Wir sind buchstäblich zur Gerechtigkeit erklärt in Gottes Augen. Nicht, weil wir es wirklich sind, sondern weil das die geschenkte Gerechtigkeit ist, die wir von dem Herrn Jesus Christus an uns angerechnet erhalten. Also der Herr Jesus auf der einen Seite buchstäblich zur Sünde erklärt und auf der anderen Seite werden wir zu Gerechten erklärt, zu buchstäblich reinen, fehlerlosen Menschen in Gottes Augen. Und das ist auch ebenfalls ein Geschenk. Gott weiß natürlich, dass wir sündigen Tag für Tag immer noch, aber in Jesus Christus sind wir buchstäblich gerecht gemacht und zur Gerechtigkeit erklärt. Ja, das sagte ich schon, wir haben ewiges Leben. Der Herr Jesus, er starb unseren Tod, genau den wir alle verdient hätten, damit wir befreit sind von der Notwendigkeit, sterben zu müssen am Kreuz. Dazu aus dem Römerbrief, dem 5. Kapitel, kurze Verse, Vers 6, Vers 8, Vers 10. Aus dem 5. Kapitel, entschuldigt, Römer 5. Vers 6, Vers 8, Vers 10. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Das Vorletzte, der Herr Jesus wurde arm, damit wir reich würden. Ich weiß nicht, ob wir uns dessen immer bewusst sind. Und wenn wir vielleicht die Frage gestellt würden, bist du reich? Naja, dann würden wir wahrscheinlich eher sagen, ja gut, wir gehören schon zum reicheren Teil der Menschheitsbevölkerung. Aber jetzt, wer fühlt sich von uns total reich? Manchmal haben wir schon ein bisschen zu kämpfen, dass alle Rechnungen bezahlt werden. Sicherlich kennt ihr das auch. Aber in Jesus Christus, da haben wir einfach alles. In Jesus Christus, da wird es uns nie an auch nur irgendetwas fehlen. In dem Herrn Jesus Christus sind wir mit allen Reichtümern beschenkt, vor allem mit den Reichtümern in Christus, mit den geistlichen Reichtümern, die zum größten Teil auch noch auf uns warten, wenn wir bei dem Herrn Jesus sind. Dazu 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. In Jesus Christus haben wir einfach alles. Und es gibt nichts, was uns in irgendeiner Form noch fehlt. Und der Herr Jesus, er wird uns auch für unser irdisches Leben, alles, was wir wirklich für unser Leben brauchen, wird er uns schenken. Ja, es wird auch passieren, dass Gott sagt, nein, das schenke ich dir nicht. Aber dann ist auch die notwendige Erklärung, dann brauchen wir es nicht unbedingt. In dem Herrn Jesus bekommen wir von Gott alles geschenkt. Das steht jetzt nicht hier, aber ich lese uns dazu noch einen Vers, der uns genau diesen Sachverhalt beweist. Aus dem Römerbrief, Kapitel 8, der Vers 31 und 32. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Und jetzt kommt dieser Beweis. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und der Beweis liegt darin, Gott hat das Liebste und Beste, was er hatte. Er konnte nichts Größeres geben als seinen Sohn Jesus Christus. Und wenn Gott uns seinen Sohn geschenkt hat, dann ist bewiesen, dass Gott uns auch alles andere schenken wird, was wir so brauchen. Und die logische Konsequenz, wenn Gott auch mal sagt, nee, das gebe ich dir nicht, dann wäre es für uns auch nicht gut. Wir sind reich in Jesus Christus, hier schon auf der Erde, aber das gilt auch für die Ewigkeit im Himmel. Das Letzte. Der Herr Jesus, er wurde zum Fluch, damit wir befreit vom Fluch Gottes Segen haben können. Auch hier wieder dieser Gegensatz, Fluch und Segen. Der Herr Jesus, er wurde zum Fluch, damit wir gesegnet würden. Galaterbrief, Kapitel 3, dem Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und von den Segnungen, die wir in dem Herrn Jesus haben, lesen wir im Epheserbrief, Kapitel 1, ab Vers 3 bis Vers 8 lese ich uns, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet. Ich füge das nochmal ein, das ist Vergangenheitsform. Das sind nicht Dinge, das wird erst irgendwann, das haben wir jetzt schon. Auch wenn wir noch nicht alle Segnungen buchstäblich sehen, sondern manches auch im Himmel noch auf uns wartet. Aber es wartet eben da schon. Es ist uns schon geschenkt, Vergangenheitsform. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns gegeben hat, reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Ich möchte kurz mit wenigen Sätzen das nochmal zusammenfassen. Zunächst der erste und auch sehr wichtige Punkt: Es ist alles schon getan. Wir können zur Errettung, zur Erlösung nichts hinzufügen. Das würde das Erlösungswerk des Herrn Jesus schmälern. Dann wäre das, was der Jesus getan hat, nicht vollkommen, nicht fertig, sondern unvollkommen und halbfertig, und wir müssten irgendwas noch beitragen. Nein, es ist alles getan. Aber wenn wir als Gläubige, die wir das behaupten, ich bin Christ, trotzdem so leben wie alle anderen, die sich eben nicht Christen nennen, dann muss man sich auch schon fragen, habe ich das Wissen im Kopf drin oder ist das tief in meinem Herzen verankert? Ein Christ, der wirklich Vergebung seiner Sünde hat, der wird aus dem Herzen heraus für den Herrn Jesus da sein wollen und sich dem Herrn Jesus zur Verfügung stellen. Das wird nie vollkommen funktionieren, weil wir einfach noch mit beiden Füßen auf der Erde stehen und leben und weil wir immer noch sündige Menschen sind und immer wieder der Gnade bedürfen und Annahme durch den Herrn Jesus. Aber trotz, dass wir fehlerhaft sind, wird dieses Bestreben im Herzen sein. Und deswegen gehört beides zusammen. Der Jesus hat alles getan, aber aus Liebe und aus Dankbarkeit dürfen wir Werkzeuge in der Hand des Herrn Jesus sein. Dann war es mir im zweiten Teil besonders wichtig, auch anhand von dieser Begebenheit mit diesem Maler, dass uns das Geschehen um das Kreuz auch für uns lebendig wird. Es ist nicht nur eine geschehene Tatsache, die etwas über 2000 Jahre her ist, sondern das ist wertvoll und wichtig und elementar auch für uns heute noch. Und das darf unser Leben prägen und verändern, ob wir nun den Herrn Jesus schon lange kennen oder ob wir den Herrn Jesus noch nicht kennen. Beides, für beide Gruppen ist das wichtig. Wir dürfen aus Glauben errettet werden, aber auch aus Glauben leben. Das gehört beides zusammen, sagt uns Paulus auch im Galaterbrief. Und im letzten Teil habe ich uns dieses Geschenk, was wir in dem Herrn Jesus Christus haben, versucht lebendig zu machen. Was hat der Herr Jesus am Kreuz alles für uns erwirkt? Dieser Tausch am Kreuz. Der Jesus hat sich ganz und gar aufgegeben, um uns unbeschreiblich zu beschenken. Und ich wünsche uns, dass wir dieses Geschenk auch persönlich Tag für Tag in Besitz nehmen, in Anspruch nehmen und da heraus leben. Ich würde gern mit uns beten. Herr Jesus, wir haben uns durch dein Wort und auch durch das Auslegen deines Wortes daran erinnert, du hast alles gut gemacht und du hast am Kreuz auf Golgatha die Sünde und Satan, den Feind Gottes, besiegt. Und du hast die Sünde stellvertretend getragen und bist unseren Tod gestorben. Danke, Herr Jesus, für dein vollkommenes Werk am Kreuz. Danke, dass du auferstanden bist und lebst. Und danke, dass wir uns bei dir bergen und zu dir hin flüchten dürfen, weil du der Retter bist, unser persönlicher Retter sein möchtest. Und das ist geschehene Tatsache, dafür wollen wir einfach nur danken und dich dafür anbeten. Und Herr Jesus, nun siehst du auch unseren praktischen Zustand und da möchte ich dich auch bitten, dass du uns zu Hilfe kommst, dass wir mehr und mehr das auch in unserem Leben in die Praxis umsetzen, dass wir so leben, dass es dir gefällt, dass es dich ehrt und dass andere Menschen das auch an uns sehen. Bitte hilf uns auch dazu, auch in der neuen Woche und auch weiterhin darüber hinaus. Wir danken dir, wir preisen dich. Amen. Wir wollen daran anschließen, das Vater unser, und ja, wir stehen auf dazu. Unser Vater im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.
wir setzen uns wieder.